30 Jahre zurück oder 40 Jahre zurückgenommen in meine Jugendzeit. Herzlichen Dank. Ich möchte für die Kinder und für den Gottesdienst beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für diesen Sonntag und dir danken für den Gottesdienst. Wir wollen dich jetzt herzlich bitten für die Kinder und die Mitarbeiter, dass du sie begleitest in den Kindergottesdienst, dass du zu den Kindern redest, dass sie etwas von dir hören und verstehen lernen. Wir wollen dich für uns bitten, lieber Herr, dass du Herzen und Mund öffnest, dass dein Wort uns erreicht und dass du uns Kraft gibst für unseren Alltag. Danken dir, dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Amen. Ich möchte den Predigttext lesen. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen: Das Reich Gottes kommt nicht mit erkennbaren Zeichen. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da sagte er zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnen werdet, auch nur einen von den Tagen des Menschensohns zu sehen, aber ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, die Überschrift über meine Predigt lautet: Wann kommt das Reich Gottes? Ich möchte Sie zunächst mitnehmen nach Galiläa vor rund 2000 Jahren. Ich stelle mir das so vor, dass in dem kleinen Ort, wo diese Geschichte passiert ist, die Menschen zusammenstehen und sie sich unterhalten über Ereignisse, die sie in den letzten Monaten verwundert hat. Das sind die 10 aussätzigen Menschen, die gesund geworden sind. Man hat sicher den ein oder anderen aus der Nachbarschaft gekannt und vielleicht hat man in früheren Zeiten vor ihrer Erkrankung Abend vor dem Haus zusammengesessen, hat sich unterhalten, hat vielleicht ein Glas Wein miteinander getrunken. Dann wurden sie krank und wegen des Aussatzes mussten sie die Dorfgemeinschaft verlassen. Sie mussten von Familie und Freunden getrennt leben. Und nun geschieht das Außergewöhnliche. Sie stehen wieder gesund und munter vor ihnen, sind wieder im Kreis ihrer Angehörigen und Freunde. Und das Erstaunliche, die Nachricht über solche außergewöhnlichen Geschehnisse hat in letzter Zeit zugenommen. Meine Lieblingsgeschichte: Bei Hochzeitsfeiern gab es sicher ein Thema. Da war die Hochzeit zu Kana und der hervorragende Wein, der dort auf einmal da war. Oder Sie sprechen vielleicht über die Geschichte, als der Gelähmte zu Jesus gebracht wurde und sie nicht zu ihm ins Haus konnten und dann das Dach abgebaut wurde und sie dann durchs Dach zu Jesus gelassen wurde und dieser Gelähmte sein Bett genommen hat und wieder nach Hause gehen konnten. Oder das Ereignis am Ostufer des Sees Genezareth, wie aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen mehr als satt werden. Aufmerksam hören auch einige Pharisäer diesen Gesprächen zu. Und ihnen kommen Worte aus der Tora in den Sinn, die vom Reich Gottes sprechen. Die davon sprechen, dass wenn der Messias kommt, es den Menschen gut gehen wird. Dass dieser verheißene König keine Unterdrückung, keinen Hunger, keine Armut duldet. Er wirtschaftet nicht, wie manche in dem Reich, in die eigene Tasche. Nein, er kümmert sich um Gottlose, er kümmert um Rechtlose, er kümmert sich um Kranke, er kümmert sich um zu Unrecht im Gefängnis sitzende Menschen. Und er wird auch die üble Herrschaft der Römer beenden. Und mitten in diesen Träumereien, dort auf dem Marktplatz in dieser Stadt am See Genezareth, sehen sie plötzlich diesen wundersamen Wohltäter ins Dorf kommen. Er mischt sich, Jesus mit seinen Jüngern, unter die Dorfbewohner und sie hören den Gesprächen aufmerksam zu. Und die Pharisäer, sie suchen das Gespräch mit dem Wundertäter und stellen Jesus die Frage unseres Predigttexts: Wann kommt das Reich Gottes? Vielleicht hat sich diese Geschichte so zugetragen. Was bedeutet es, wenn Jesus in unserem Text auf die Frage der Pharisäer antwortet: Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch? Ich möchte drei Antworten auf diese Frage geben. Erste Antwort: Das Reich Gottes, das betrifft unser Leben. Zweite Antwort: Das Reich Gottes, Gottes Reich, das betrifft unsere Welt. Und drittens: Gottes Reich, das betrifft unsere Zukunft. Gottes Reich, das betrifft unser Leben. Die Ausbreitung des Reiches Gottes beginnt damit, dass die Menschen, dass der einzelne Mensch für sich den Aufruf Jesu hört: Tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes beginnt damit, dass der lebendige Gott in unser Leben spricht und er der Herr unseres Lebens wird. Mir ist jetzt meine Bekehrungsgeschichte vor Augen. Als ich den Anruf Gottes für mein Leben gehört habe und Gott zu mir gesagt hat: Wenn du nicht umkehrst und deine Sünden bekennst, wirst du einmal vor verschlossene Tür zu meinem Reich stehen. Und viele von uns könnten jetzt ihre Geschichte der Hinwendung zum lebendigen Gott erzählen. Das Reich Gottes, es beginnt, wie Jesus sagt, es ist inwendig in euch. Wenn Gott in meinem Leben seine Herrschaft antritt, dann bedeutet es, dass er mein Leben verändert und in mir wohnen will. Galater 2,20: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Dann, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich dahingegeben hat. Wenn Gott in meinem Leben seine Herrschaft antritt, dann bedeutet das, dass er mein Leben verändert und neue Ziele für mein Leben setzt. Ich möchte ein paar Stichworte nennen: Vergebung statt Vergeltung. Liebe statt den anderen links liegen lassen und sich von ihm abwenden. Versöhnung statt Ausgrenzung. Geben statt mehr haben wollen. Gebet statt selbst leisten wollen. Wo ist das Reich Gottes? Luther sagt: In mir. Der lebendige Gott umgibt dein und mein Leben mit seiner Gegenwart. Er sagt zu uns: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und der lebendige Gott, er ruft Menschen in seine Nachfolge und setzt zum Dienst ein. Es gibt ja immer so extreme Geschichten. Eine Geschichte, die ich gelesen habe, die mich sehr beeindruckt hat, die erzählt John MacArthur. Er erzählt die Geschichte von dem jungen Studenten John Payton. Dieser junge Mann hat gelebt von 1824 bis 1907. Hat in England gelebt Und er hat einen klaren Ruf von Gott auf die neuen Hebriden bekommen. Das sind irgend so Inseln in der Südsee. Aber diese Inseln waren von menschenfressenden Kannibalen bewohnt. Und es war eine äußerst gefährliche Angelegenheit, dort Missionar zu sein. Vielleicht würde der ein oder andere Gott fragen, ob er sich nicht geirrt hat, Menschen dahin zu senden. Und vielleicht hat er eingewendet, warum soll ich das Frühstück der Kannibalen werden? Aber John Payton, er argumentiert so nicht. Er hat keine Fragen, sondern er nahm seine junge Frau und machte sich auf den Weg dorthin und ließ sich auf einer der Inseln nieder. Er kannte dort niemand, natürlich auch die Sprache nicht. Nach einigen Monaten bekam die junge Frau ein Baby, das zwei Wochen später an einer tropischen Krankheit starb. Und am anderen Tag starb auch seine junge Frau. Ganz allein geblieben schlief der Mann einige Nächte an der Grabstelle seiner Lieben, um zu verhindern, dass die Eingeborenen die Toten ausgraben. Er heiratete später eine Australierin und er bekam noch 10 Kinder, davon dann auch 4 wieder gestorben sind. Und einer seiner Söhne, er wurde dann ebenfalls Missionar auf den Hebriden. In seiner Biografie berichtet John Payton, dass er in jenen Tagen den Herrn fragte, wie weit muss Gehorsam gehen, o Gott? Und Gott schenkte in den nachfolgenden Jahren eine gewaltige Erweckung. Zunächst gab es nur mit den Kannibalen Kommunikation durch Zeichen. Dann lernte er die Sprache. Er lehrte den Eingeborenen das Evangelium und dann kam der Erste zum Glauben, dann der Nächste. Und so ging es immer weiter. Schließlich wirkte John Payton 35 Jahre auf den neuen Hebriden und er berichtete, ich kenne keinen einzigen Eingeborenen, der nicht Jesus Christus als seinen Herrn und Erretter bekannt hat. Das Reich Gottes, es betrifft zunächst mein Leben, meine offenen Ohren für das Reden Gottes und meinen Gehorsam für die Führungen des lebendigen Gottes. Gottes Reich, das betrifft unsere Welt. Es wäre aber eine unzulässige Verkürzung und Einengung, wenn wir das Reich Gottes nur auf das Leben des einzelnen Menschen eingrenzen und verkürzen. Gottes Reich ist nicht die Privatangelegenheit des Einzelnen. Es will sich ausbreiten und über die ganze Erde zu allen Menschen hin bekannt werden. Erleben wir Gottes Reich immer so machtvoll? Von Hegesipp, einem Judenchristen, ein christlicher Geschichtsschreiber, ist uns folgende Geschichte überliefert, die vermutlich ein historisches Ereignis war. Danach soll Domitian, römischer Kaiser, er hat regiert von 81 bis 96 nach Christus und war ein schrecklich grausamer Christenverfolger. Und er wollte die Nachkommen Davids irgendwie ausrotten. Und in diesem Zusammenhang wurden auch 2 Großneffen Jesu, Enkel seines Bruders Judas, verraten und von Galiläa nach Rom gebracht. Der König oder der Kaiser, er fragt zunächst über die davidische Abstammung und er fragt über die Vermögensverhältnisse. Die Antwort: Wir haben zusammen eine Landwirtschaft von knapp 10 Hektar im Steuerwert von 9.000 Dinar. Ein Dinar sind ungefähr 50 Cent. Wir ernähren uns durch eigenhändige Arbeit. Sie zeigten ihre abgearbeiteten, schwieligen Hände. Und auf die weitere Frage nach Christus, ihrem Großonkel und nach seinem Reich, hätten sie geantwortet, Es sei weder weltlich noch irdisch, vielmehr himmlisch und engelgleich. Und er werde erst am Ende der Welt erscheinen und seine Herrlichkeit aufrichten. Domitian habe diese Antwort so wenig aufregend und provozierend gefunden, dass er die beiden nach Hause schickte und voller Verachtung als gemeine Leute freiließ. Er habe daraufhin angeordnet, dass die Verfolgung der Christen eingestellt wird. Das Reich Gottes betrifft unsere Welt. Sprechen wir über einen Papiertiger? Nein, die Menschen, die der lebendige Gott für sich und sein Reich gewonnen hat, macht er zu Brückenköpfen seiner Herrschaft mitten in dieser Welt. Ja, es gibt viel Schwachheit bei den Menschen, die sich dem lebendigen Gott zugewandt haben, die Bürger seines Reichs geworden sind. Wir haben an dieser Stelle über viel Versagen, über ängstliches Schweigen, über Rückzug in die eigenen vier Wände zu sprechen. Wir haben über Versagen und Sünde zu sprechen. Aber wie sähe unsere Welt ohne die Gemeinde Jesu aus? Wie viel Wirkung, wie viel Kraft ist in unsere Welt gekommen? Es fängt an mit der Apostelgeschichte, die Speisung der Hungernden. Oder wir könnten ausführlich über Franz von Assisi sprechen, der sein Vermögen für die Armen hingegeben hat. Die Klöster, die Bildung und medizinische Hilfe in die Welt gebracht hat. Die Hildegard von Bingen, eine Frau, die sich auch um die Gesundheit der Menschen gekümmert hat. Oder ich denke an den Spener in Frankfurt, der dort die Armenspeisung eingeführt hat und Suppen für die Hungernden gekocht hat. Oder der August Hermann Franke in Halle, der Abertausende von Waisen aufgenommen hat, eine riesige Organisation aufgebaut hat. Ein Mann, der mir unheimlich imponiert, der George Müller in England, der ebenfalls Tausende von Waisen aufgenommen hat, der den Kindern Bildung und zu essen gegeben hat. Christen haben sich gegen die Sklaverei in England eingesetzt und dafür gesorgt, dass Gesetze geschaffen wurden, die die Sklaverei abgeschafft haben. Oder der William Booth, der gesagt hat, Verkündigung des Wortes Gottes kann nicht da enden, sondern ich muss zu den Menschen, zu den Alkoholikern, zu den Kindern, die keine Eltern mehr haben, gehen, und hat die Heilsarmee aufgebaut. Das Rote Kreuz wurde durch einen Christen ins Leben gerufen. Oder wir kennen die Mutter Teresa, die in den 70er Jahren den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit in Kalkutta bekommen hat. Und ich könnte die Liste der Organisationen weiterführen, die etwas von der Liebe und von der Barmherzigkeit Gottes in diese Welt gebracht und sichtbar gemacht haben. Könnte jeder oder viele von uns in den Gemeinden, die zu den Kranken hingehen, zu den Einsamen hingehen, die etwas von dieser Liebe Gottes sichtbar machen. Gottes Reich, das betrifft unsere Welt. Das betrifft uns Menschen, das betrifft die Kinder Gottes, die diese Liebe und Barmherzigkeit Gottes sichtbar machen. Gottes Reich, das betrifft unsere Zukunft. Noch einmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wann kommt das Reich Gottes? Interessiert uns, interessiert Sie diese Frage? Oder sie meilenweit von unseren Interessen entfernt. Unsere Zukunftsfragen sind in der Regel andere. Jetzt muss ich ja nochmal die Frau Merkel ins Spiel bringen. Also, was sind die Fragen für die Zukunft? Wie lange bleibt die Frau Merkel noch Kanzlerin? Als ich die Predigt geschrieben habe, war die Frage noch nicht gelöst, welche Regierung wird es in Hessen geben? Uns beschäftigt vielleicht die Frage, wie werde ich meine Rückenschmerzen los? Oder wird Bayern München wieder deutscher Meister? Wie geht es mit den schwierigen Kollegen am Arbeitsplatz? Wie kann ich dieses Problem lösen? Eine Frage, die uns beschäftigt, ist Hauptsache gesund. Stimmt das? Ist die Frage nach dem Kommen des Reiches Gottes eine Antwort auf unsere Fragen nach der Zukunft? Vermutlich haben die Jünger Jesu ihren Meister mit seiner Antwort auf die Frage nach dem Reich Gottes nicht verstanden. Und vielleicht haben sie ähnliche Erwartungen gehabt wie die Pharisäer. Wann endet endlich die römische Herrschaft und Israel wird wieder ein selbstbestimmter Staat, in dem die Ordnungen Gottes zur Geltung kommen? Jesus gibt nun seinen Jüngern Nachhilfeunterricht und beschreibt das Ziel der Weltgeschichte mit seinem Wiederkommen. Was verbinden Sie mit der Wiederkunft Jesu? Zwei Positionen streiten in meinem Kopf, wenn ich über das Thema Wiederkunft Jesu nachdenke. Da ist die eine Seite. Wir erleben eine von Gott abgewandte Welt. Wir erleben eine Welt, in der Gottes Wort und Gottes Ordnungen nur noch wenig Platz haben. Auf dieser Seite stehen die Endzeitreden Jesu. Und wer jetzt die tägliche Bibel liest, wo die Offenbarung dran ist, der erlebt etwas, dass diese letzte Zeit doch mit schwierigen, mit dunklen, mit schwer verständlichen Bildern beschrieben wird. Wenn wir die Endzeitreden Jesu nehmen, dann könnte man zusammengefasst das so ausdrücken: Nur wer von dem lebendigen Gott abgewandt lebt und sich den gottfeindlichen Mächten unterordnet, kann am gesellschaftlichen Leben teilhaben. In meiner Jugendzeit habe ich viel Predigten über Wiederkunft Jesu und über Endzeit gehört. Viel darüber gehört, dass man sich dann dass es dann so Chips gibt und wenn man den nicht hat, dann kann man nicht kaufen und nicht verkaufen. Ich hatte als Kind sehr viel Zahnschmerzen. War jedes Jahr, bis vielleicht vor 10 Jahren, jedes Jahr 1, 2, 3 Mal beim Zahnarzt. Viele Zähne wurden mir gezogen. Viele Nächte habe ich im Bett gelegen und hatte Zahnschmerzen. Und dann habe ich die Predigt gehört. Wenn ich mich als Christ nicht diesen gottfeindlichen Mächten ausliefere, wenn ich nicht diesen Chip, den ich irgendwo an die Stirn oder wo auch immer hinbekomme, wenn ich den nicht annehme, dann kann ich nicht mehr zum Zahnarzt. Es war grausam. Oder andere, ich habe noch einen Traum vor Augen, träumt habe, dass eine Straße, wo ich wohne, dann vielleicht 100 Panzer gesehen habe, die dann dem Ort runter oder auf unseren Ort zugekommen sind. Die Endzeitreden Jesu, sie waren für mich verbunden mit dunklen Bildern. Sie waren für mich verbunden mit Verfolgung. Sie waren mit Leid für mich verbunden. Und wenn wir jetzt die Offenbarung lesen, dann kommen ja wieder ähnliche Bilder. Naturkatastrophen, dass ein Drittel der Natur zerstört wird. Es ist von Krieg die Rede. Jesus, er redet davon, dass die Familien zerrüttet werden, dass Tod über die Menschen kommt. Das ist die eine Seite. die so in meinem Kopf ist, wenn ich über Wiederkunft Jesu nachdenke. Und dann ist in meinem Denken die andere Seite. Zunächst mal ganz persönlich sie gefragt, welche Hoffnung trägt sie in den Tiefen des Alltags? Und dann die andere Seite, wo die Bibel uns beschreibt, dass nicht irgendwelche Mächte oder unbestimmte Kräfte diese Welt bestimmen, sondern dass er der lebendige Gott, Offenbarung 4 und Kapitel 4 und 5, dass er der lebendige Gott auf dem Thron sitzt, dass er diese Welt regiert und bestimmt, dass nicht irgendwelche Zufälle unser Leben bestimmen, sondern dass er die Macht und die Kraft hat, unser Leben zu bestimmen. Ein wichtiges Wort ist für mich geworden, 1. Korinther 1, Vers 17. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Schon während meines Studiums bei einer Mandelerkrankung habe ich dieses Wort eines Morgens gelesen, nachdem auch während meines Studiums ich noch von diesen Ängsten, was diese Endzeit betrifft, mich umgeben hat. Und dann habe ich dieses Wort gelesen. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Und ich darf diese Gotteskraft in meinem Leben erfahren. Er, der lebendige Gott selber ist es, der mich durch all diese Tiefen hindurchträgt. Nicht irgendwelche Zufälle bestimmen das Leben, sondern seine Kraft ist es, die mich umgibt. Wir haben jetzt vor einigen Tagen in der Bibel gelesen, Offenbarung 7, wo von der Versiegelung der Gläubigen die Rede ist. Also Gott selber beschützt seine Kinder. Er spricht sozusagen eine Eigentumserklärung, gibt er ab. Das ist mein Kind, das werde ich durch alle diese Stürme hindurchtragen. Gottes Reich, das ist unsere Zukunft. Zugespitzt gesagt, nicht das fröhliche Fest, nicht die Freude an unseren Kindern, nicht Urlaub, auch nicht Krankheit, auch nicht Leid, auch nicht das Schwere, das ja manche besonders tragen müssen, ist das Letzte, was über unserem Leben gesprochen wird. Das Letzte ist die vollkommene Herrschaft des lebendigen Gottes. Eine Lieblingsgeschichte mich ist die Stelle in Jesaja, wo beschrieben wird, dass das Kleinkind, mein Traum war ja schon immer mal ein Löwe zu streicheln, von daher spricht mich das besonders an, davon die Rede ist, dass Gott sein Reich aufrichten wird, wo das Kleinkind mit dem Löwen spielt. Ich freue mich schon im Himmel, wenn ich mit dem Löwen spielen kann. Dass wir dort einmütig beieinander sind. Kennzeichen des Reiches Gottes wird es sein, dass Gott unter den Menschen wohnt. Ich habe mir bei meiner Vorbereitung oft die Frage gestellt, kann ich jetzt so den neuen Himmel, mir eigentlich keine Ahnung von haben, kann ich den beschreiben? Was bedeutet es, wenn wir lesen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein? Erreicht uns vielleicht. Wir dann weiter in Offenbarung 21 lesen, wo der neue Himmel, das neue Jerusalem beschrieben ist, wo von goldenen Gassen die Rede ist. Edelsteine, deren Namen ich noch nie gehört habe, die Tore schmücken. Ein gläsernes, durchsichtiger Wände. Wenn wir den Himmel in der Offenbarung beschrieben sehen, weiß nicht, ob ich einen Menschen damit heute erreichen kann. Was mich erfüllt und mit Freude erfüllt, dass dieses neue Reich Gottes bestimmt ist von der Liebe Gottes, dass ich ihn sehen und erfahren darf. Dass dieses neue Reich Gottes bestimmt ist von Klarheit. Mir das vorstelle. Und ich sehe dieses Gold und das Glas, was dort beschrieben, was durchsichtig ist. Ich sehe, dass ich dem anderen begegnen kann, ohne irgendwelche arge Gedanken vermuten zu müssen. Dass Menschen sich in ganzer Offenheit oder dass die Menschen, die dort in dem Reich sein wird, in ganzer Offenheit und Liebe und Freundlichkeit begegnen können. Dass von all dem Streit und dem Leid und Krankheit und all das, was wir ja hier auf dieser Welt erleben müssen, davon nichts mehr da ist. Dass Gott ein neues, unvergängliches Reich schaffen wird, wo seine Barmherzigkeit das Inhalt und das Bestimmende ist. Das Reich Gottes, das betrifft unsere Zukunft. Das ist das, worauf wir zugehen. Nicht, dass ich irgendwo 3 oder 2,5 Meter unter der Erde verschwinde, sondern dass ich gezeichnet bin in die Hände des lebendigen Gottes und dass er mich in diese unvorstellbar großartige Welt bringen wird. Das ist das, worauf wir als Christen zugehen. Das ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft, die Gott seinen Kindern geben wird. Offenbarung 21. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in dieses Reich bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner, der Groll tut und Lüge, sondern der geschrieben ist in dem Lebensbuch des Lammes. Mein Schlusssatz. Dass das Reich Gottes in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns ist, das glauben wir. Damit sich Gottes Reich in dieser Welt ausbreite, dafür arbeiten wir. Dass der Tag seiner sichtbaren Ankunft erscheine, darauf hoffen wir und mit Blick auf dieses herrliche Ziel beten wir mit großer Zuversicht, dein Reich komme. Amen.